Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Du Opfer. Das ist ja nicht unbedingt die schönste Begrüßung oder Anrede, die man sich so vorstellen kann, aber eine häufige, nicht nur auf Schulhöfen. Inzwischen mischt sich allerdings unter dieses Du Opfer auch eine andere Ausdrucksform, nämlich Ich Opfer, also Menschen, die sich selbst als Opfer bezeichnen. Steckt darin ein Potenzial, Machtverhältnisse aufzubrechen? Oder droht die Gefahr, dass jegliche Debatten erstickt werden in einer überempfindlichen Opfergesellschaft? Unter anderem dieser Frage wollen wir im Deutschlandfunk Kultur nachgehen. Am kommenden grünen Donnerstag beleuchten wir mit einem Schwerpunkt verschiedene Facetten des Opferbegriffs. Wir beginnen heute schon in Sein und Streit mit einer Debatte mit der Kolumnistin Margarete Stokowski. Sie diskutiert mit dem Sozialpsychologen Harald Welzer über die Figur des Opfers im politischen Diskurs. Ich bin Stefanie Rode, schön, dass Sie dabei sind.
Du Opfer. Wir Opfer?
Sie sind überall, egal ob im Büro, in der Familie oder im Fernsehen, Opfer. Menschen, die zum Beispiel wegen ihres Aussehens gemobbt werden in der Schule, die auf der Straße beleidigt werden wegen ihrer sexuellen Orientierung, die in der Politik diffamiert werden aufgrund der Herkunft oder sexuell erniedrigt werden aufgrund des Geschlechts oder sogar vergewaltigt. Ganz zu schweigen von den vielen Kriegsopfern oder Terroropfern weltweit. Überall Opfer. Das war früher nicht so, sagen die einen und befürchten, dass wir zu einer entpolitisierten Opfergesellschaft werden. Andere hingegen meinen, Opfer sind heute einfach nur sichtbarer und gerade diese Sichtbarkeit hilft dabei, Machtverhältnisse langfristig zu verändern. Darüber wollen wir jetzt hier diskutieren. Zu Gast bei mir ist die Autorin Margarete Stokowski, die unter anderem als Spiegel-Online-Kolumnistin viel zu Fragen des Feminismus schreibt. Hallo.
Hallo.
Und zu Gast ist auch Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe und Direktor von Futur 2, Stiftung Zukunftsfähigkeit, der sich in einem seiner Bücher der Frage widmet, was Täter zu Tätern macht. Hallo.
Hallo.
Herr Welzer, du Opfer. Was steckt da eigentlich hinter?
Naja, also dass das ein Schimpfwort werden konnte, zeigt tatsächlich an, dass der Opferbegriff seit einigen Jahren oder Jahrzehnten tatsächlich eine sehr dominante Kategorie geworden ist, aber er zeigt natürlich auch genau die Ambivalenz an, weil wenn ich jemanden beschimpfen kann als Opfer, dann heißt das ja, Opfer ist negativ besetzt. Also es ist eigentlich keine Rolle, die man haben möchte. Und insofern ist das natürlich eine sehr ambivalente Angelegenheit, dass wir auf der einen Seite eine Opferkultur tatsächlich haben. Das hat übrigens was mit dem Ausgang des Zweiten Weltkriegs zu tun. Das war der Zeitpunkt, wo der klassische Heldenbegriff und die Heldenfigur gewissermaßen historisch abgedankt hat. Also vorher hätte man niemals irgendwie das Opfer als Idealfigur gehabt. Seitdem hat sich das verändert. Aber es ist natürlich mit hoher Ambivalenz aufgeladen, weil Opfer ist immer jemand, der etwas erleidet oder die etwas erleidet. Und insofern, ja, eine sehr schwierige Figur eigentlich.
Sie sagen, Sie betonen diese Ambivalenz. Margarete Stokowski, gibt es dieses Du Opfer eigentlich? Also haben wir es tatsächlich mit einem Phänomen zu tun?
Also ich bin ja in Neukölln aufgewachsen, da muss ich sagen, dieses Du-Opfer gibt es auf jeden Fall als
auch so als nette Begrüßung inzwischen.
Als Anrede. Und ich würde aber sagen, das ist schon ein Spezialfall, weil Opfer an sich kann man ja gar nicht sein. Also wenn jemand mich Du-Opfer nennt, dann ist ja die Idee sozusagen du passives, irgendwie dämliches Ding, das ich nicht wehren kann oder so. Aber normalerweise ist man ja Opfer immer von irgendwas. Also man muss ja immer dazu sagen, von einem Unfall, einem Krieg, einer Gewalttat, einem Unrecht, einem irgendwie unglücklichen Ereignis. Und das heißt, es gehört immer irgendwas dazu, was man sagen muss, weil Opfer an sich ist ja keine Identität, die man irgendwie annehmen könnte.
Herr Welzer, würden Sie dem zustimmen?
Ich überlege das gerade, ob das tatsächlich so ist. Und ich habe sozusagen parallel eben noch über die Entstehung der Opferrolle und die, wie soll man sagen, die Art und Weise, wie Opfer verwendet werden, im Sprachgebrauch nachgedacht. Und zum Beispiel ist ja eben schon der Begriff gefallen, Passivität. Das Opfer ist ja immer etwas, was erleidet. Das heißt, es ist in einer passiven Rolle. Und das ist natürlich auch interessant, wie sich dieser Diskurs entwickelt hat. Ja, wir haben zum Beispiel, was jetzt Opfer des Nationalsozialismus, der Verfolgung des Holocaust angeht, hatte man sich angewöhnt, also eine bestimmte Rolle für das wehrlose Opfer vorzusehen. Während wir wissen aus eigenen Forschungen, aus Rettungswiderstand und so weiter, dass die sogenannten Opfer häufig die Überlebenden eine sehr aktive Rolle bei ihrem Überleben, bei der Organisation von Hilfe und so weiter gespielt haben. gespielt haben, was gar nicht zu dieser schematischen Opferrolle passt. Also es ist auch nochmal so ein Aspekt, dass die Rollen erstens nicht ganz eindeutig sind, dass aber, also wir eigentlich darüber nachdenken müssten, wieso die Opferrolle so prominent und vielleicht auch für viele so attraktiv geworden ist.
Genau, das ist ja ein Punkt, diese Attraktivität, Opfer zu sein. Margarete Stokowski, würden Sie glauben, dass Opferdasein gerade auch so reizvoll ist, weil es eine Form von Identität anbietet, in Zeiten, wo ja Identität häufig dekonstruiert wird, variabler wird, dass man dort etwas Festes findet, dass man fest angesprochen werden kann als Person, der das passiert ist?
Naja, ich würde sagen, es ist ja nie ein attraktives Bild, ein Opfer zu sein. Es ist ja eher ein Übergangszustand, aus dem man heraustreten will. Also wenn Leute zum Beispiel Gewalt anklagen oder über Diskriminierung sprechen und sagen, dass sie da selber Sachen erlebt haben, dann ist es ja nicht so, dass sie sagen, Achtung, Folgendes ist mir passiert und das ist jetzt der Zustand, sondern es ist ja immer so gedacht, Folgendes ist mir passiert und ich würde gerne das und das ändern. Normalerweise ist es ja so, dass man nicht so gerne in diesem Zustand bleibt. Also man hört ja zum Beispiel immer, wenn man über sexualisierte Gewalt spricht, irgendwann von Betroffenen den Satz, ich wollte mich halt nicht als Opfer sehen, deswegen habe ich so lange nicht drüber gesprochen. Ich wollte kein Opfer sein, ich habe mich nicht wie ein Opfer gefühlt, ich habe das Gefühl, ich bin kein typisches Opfer, warum passiert mir das und so. Das heißt, es gibt sehr oft diese Distanzierung von dem Begriff, der es dann wiederum schwierig macht, das zu verarbeiten, was passiert ist.
Das würde ich gerne aufgreifen und dazu fügen, dass der Philosoph Slavoj Žižek gesagt hat, dieser Prozess von Viktimisierung, der ist tatsächlich ein Merkmal unserer Identitätsbildung, also eigentlich ein Kontrast zu dem, was Sie da gerade gesagt haben, weil das postmoderne Subjekt eben zu einem narzisstischen Selbstverhältnis neigt und gerne das eigene Beschädigtsein betont, um sich darin dann irgendwie zu finden in dieser Identität. Herr Welzer, würden Sie sagen, dass das Ausdruck unserer Zeit ist, sich selbst als Opfer zu fühlen, vielleicht mehr als Opfer zu bringen?
Ich bin mir nicht sicher. Also es gibt einen Aspekt, der es attraktiv machen kann, für bestimmte Leute sich zum Opfer zu stilisieren. Und das ist der Aspekt, dass man dann natürlich Ansprüche stellen kann. Also für das, was erlitten worden ist, in welcher Weise auch immer, muss jetzt irgendjemand zur Rechenschaft gezogen werden. Und das ist vielleicht jetzt nochmal ein Unterschied, ob ich die Opferrolle aus funktionalen, das heißt aus Anspruchsgründen oder politischen Gründen oder wie auch immer, für mich reklamiere und damit etwas durchsetzen will, ganz unabhängig davon, ob ich überhaupt de facto Opfer bin oder nicht, oder ob wir es tatsächlich mit realen Sachverhalten zu tun haben. Ich glaube, das muss man stark unterscheiden, auch gerade bei dieser Identitätsdebatte. Wofür wird das Opfersein eigentlich eingesetzt?
Dem wollen wir uns gleich noch im zweiten Teil widmen. Ist das tatsächlich so, dass, beziehungsweise gibt es ein Drittes zwischen Opfer und Täter? Haben wir vielleicht ein Problem, weil wir es so stark in der Binarität denken, immer entweder Opfer oder Täter und das eigentlich überholt ist?
Auch da muss man sagen, es kommt darauf an, worüber man spricht, also über welchen Sachverhalt. Ich glaube nicht, dass der Begriff des Opfers überholt ist, weil natürlich Menschen in unterschiedlichsten Situationen zum Opfer von Gewalt werden. Aber interessant ist es, wenn man es jetzt für die historische Forschung betrachtet und insbesondere für Holocaust-Forschung, ist, dass diese Schemata es extrem einfach gemacht haben, die Welt zu sortieren. Wenn ich meine, ich kann Opfer ganz klar sowohl von der Persönlichkeit als auch vom Verhalten trennen von Tätern, dann habe ich natürlich ein Bild, was der Wirklichkeit überhaupt nicht entspricht. Weil ein Täter geht ja nicht darin auf, ausschließlich, dass er pausenlos irgendjemanden umbringt oder Gewalt ausübt, sondern auch der Täter hat ja einen Alltag, ein normales Leben und so weiter und so weiter. Und ein Opfer geht genauso wenig darin auf, Opfer zu sein, sondern das sind Menschen, die versuchen, ihr Leben unter extrem schwierigen Bedingungen zu sichern, irgendwie zu gestalten, womöglich anderen zu helfen. Ja? Aber in dieser Schematisierung geht im Grunde genommen die wirkliche Geschichte verloren. Das heißt, diese Rollen sind gar nicht eindeutig und die werden aber durch solche Begrifflichkeiten vereindeutigt. Und insofern gibt es ein schiefes Geschichtsbild.
Sehen Sie das auch so?
Also ich würde sagen, wenn man das so grob fasst, dann würde ich schon zu einigen Teilen zustimmen. Aber ich muss auch sagen, dass jede Ambivalenz verloren geht, ist eben manchmal auch gut. Also man weiß zum Beispiel aus den ganzen Diskussionen über sexualisierte Gewalt, dass es sehr oft bei Opfern die Idee gibt, sie hätten was falsch gemacht, sie hätten sich falsch verhalten, falsch angezogen, den Täter irgendwie gereizt oder sich zur falschen Zeit am falschen Ort aufgehalten und dadurch wird ihnen sehr schwer, überhaupt dadurch darüber zu sprechen, das anzuzeigen, sich anderen zu öffnen und so. Und da ist es sehr gut, wenn man sehr eindeutig sagen kann, hier ist folgendes Unrecht passiert, es gibt einen Schuldigen und es gibt eine Person, der etwas passiert ist. Und da ist es nicht gut, wenn man anfängt mit so Ambivalenzen von, naja, vielleicht hast du auch irgendwie was falsch gemacht, das, was sich dann Victim Blaming nennt. Und da würde ich sagen, ist es gut, wenn es eine Eindeutigkeit gibt und die hilft den Leuten, die was erlebt haben, damit weiterzumachen.
Würde ich total zustimmen. Es sind aber unterschiedliche Sachverhalte. Also ich habe ja jetzt über einen historischen Zusammenhang gesprochen. Die Frage ist natürlich, welche Ansprüche hat dann jemand, der etwas in dieser Weise erlitten hat? Und da würde ich jetzt Frau Stokowski total zustimmen. An der Stelle ist es natürlich eindeutig zu benennen. Das heißt aber nicht, dass der Sachverhalt selber und die psychische Verarbeit nicht voller Ambivalenzen wäre bei dem Ganzen.
Frau Stokowski, der Literaturwissenschaftler Daniele Giglioli, der sagt, die Opferhaltung ist im Grunde eine apolitische, weil das Opfer immer Recht hat und immun ist gegen jede Kritik. Folgt daraus nicht, dass dieser Opferdiskurs oder eine Frage darüber völlig unmöglich wird?
Ja, das ist eine These, die man haben kann, die finde ich aber spätestens bei der Existenz des Internets so ein bisschen eingeschränkt wird, weil die Tatsache, dass jemand sich äußert als Opfer, bedeutet ja nicht, dass nicht widersprochen werden kann. Und das passiert ja ständig. Also wir müssen ja schon sagen, dass offensichtlich jedes Mal, wenn zum Beispiel Leute über erlebte Gewalt irgendwie berichten, es ja immer auch welche gibt, die sagen, okay, ist das wirklich passiert? Was will sie damit machen? Irgendwie will sie nur Aufmerksamkeit? Will sie irgendwie den vermeintlichen Täter irgendwie seine Karriere zerstören oder so? Es ist ja immer so, dass widersprochen wird. Es ist ja nicht so, dass dann Sprechen nur in eine Richtung geht.
Herr Welser, erkennen Sie da sowas wie eine apolitische Dimension in diesem Opferbegriff oder Dasein?
Also ich finde das wirklich ganz schwierig, weil man tatsächlich die unterschiedlichen Dimensionen des Opferseins auch hier berücksichtigen muss. Also wenn man zum Beispiel darüber nachdenkt, dass es eben auch bei sexualisierter Gewalt, man denke jetzt beispielsweise an Missbrauchsfälle im kirchlichen Zusammenhang oder was bestimmte Schulen angeht oder sowas, ja zum Beispiel das Opfersein über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, überhaupt nicht thematisiert werden konnte und dementsprechend man also auch sehen konnte, dass wenn es mal artikuliert wurde, eine breite Ablehnungsfront und eine Denunzierung der Opfer stattgefunden hat. Also auch das geht ja nicht irgendwie von jetzt auf gleich, ich deklariere mich als Opfer und dann gibt es irgendwie Reaktionen darauf, sondern es sind halt politische Durchsetzungsprozesse jetzt im weitesten Sinne, eben auch wie bei MeToo und sowas. Und dann wird erst durch eine Debatte darüber das, was dort erlitten worden ist, das, was getan worden ist, überhaupt zu einem politischen Sachverhalt. Aber erstmal findet sowas wie die Ausübung von Gewalt, die Ausübung von Macht ja ohne Öffentlichkeit statt. Deshalb funktioniert sie ja auch. Und meistens haben diejenigen, die Macht und Gewalt ausüben, eine Rolle inne, die es ihnen ermöglicht, das unterm Deckel zu halten. Und die Opfer haben in der Regel weniger Chancen, sich zu artikulieren, als diejenigen, die die Gewalt ausgeübt haben.
Aber wenn es den Opfern dann gelingt, sich selber sozusagen als Opfer sichtbar zu machen, dann ist das, würden Sie sagen, ein Prozess der Ermächtigung und eben nicht der Entmächtigung, weil man dann immer nur Opfer ist.
Naja, letztlich ist es ja das Raustreten aus der Opferrolle. Wenn ich sage, ich übernehme jetzt das Mandat für mich und sage, da muss jemand zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, das ist eigentlich, wenn man so will, auch der emanzipative Akt. Solange man das nicht tun kann, bleibt man ja in der Rolle desjenigen, dem etwas angetan wurde. Also im Grunde genommen in dieser passiven Zuschreibung. Und dem Augenblick, wo ich Ansprüche durchsetzen kann, wechsle ich in gewisser Weise die Rolle oder komme aus der Opferrolle raus.
Frau Stokowski, was würden Sie sagen zu diesem Zusammenspiel von Opfer und vielleicht auch Machtposition, die ein Opferbild garantiert?
Ja, es wurde ja, lustigerweise wird es ja oft gesagt, dass dieser Moment, wo man sich als Opfer hinstellt, sozusagen dieses sich zum Opfer machen ist. Und ich würde sagen, sich als das hinzustellen und zu sprechen, ist eigentlich immer schon ein Heraustritt, genau. Also ein Entopfern. Und man kehrt damit etwas um. Also wenn man vorher passiv war, dann ist man dann aktiv und man kann die Geschichte erzählen. Und zum Beispiel in der katholischen Kirche kann man das sehr gut sehen. Jetzt, nachdem jahrzehntelang diese ganzen Missbrauchsfälle irgendwie aufgedeckt wurden, haben die jetzt völlig andere Strukturen, als sie immer schon hatten. Also es gibt Strukturen und Institutionen, wo man sich melden kann, wenn man einen Verdacht hat oder wenn man selber missbraucht wurde oder diese, es gibt Ansprechpersonen und so, es gibt irgendwelche Schulungen für Lehrer und für Schüler und so. Und das hat es alles natürlich vorher nicht gegeben. Das gibt es nur, weil Leute sich getraut haben, aus diesem machtlosen Moment herauszutreten und zu sagen, okay, wir sprechen jetzt darüber, so unangenehm das auch ist.
Sie sprechen von einem Moment der Entopferung. Andererseits gibt es jetzt ja in der MeToo-Debatte auch Frauen, die sagen, Frauen festigen gerade das Bild von sich als passiven Personen, als Opfern, denen etwas passiert ist und kommen eben nicht raus aus dieser Rolle. Was sagen Sie dazu?
Das finde ich traurig. Also es ist für mich traurig, falsch, unsolidarisch und auf ganz, ganz vielen Ebenen schlimm, weil ich würde sagen, dem liegt häufig auch einfach ein verinnerlichter Frauenhass zugrunde. Wenn man sagt, okay, Frauen beschweren sich über etwas, sie klagen politisch eine Situation an und dann sagt man, ja okay, die heulen halt rum. Das ist halt sozusagen das Billigste, was man Frauen vorwerfen kann, ist, dass sie irgendwie so hysterische Furien sind, die sich zu sehr aufregen, die überempfindlich sind. Das sind sehr, sehr alte Bilder, die da transportiert werden. Und ich würde sagen, immer wenn es darum geht, eine Situation anzuklagen und sich zu beschweren über etwas, dann ist man definitiv immer schon einen Schritt weiter, als nur zu sagen, bei mir ist alles, mir passieren irgendwie schlimme Dinge.
Aber kann man nicht trotzdem auf einer theoretischen Ebene dann dazu beitragen, dass so althergebrachte Bilder bestehen bleiben? Also dass so eine Passivität als theoretisches Fundament für sozusagen das Dasein der Frau bestehen bleibt. Macht man das nicht indirekt damit?
Es ist nur leider ziemlich lustig, wenn man ausgerechnet diese Kritik vorbringt in dem Moment, wo es laut wird. Also man könnte diese Kritik ja vorbringen in dem Moment, wo viele schweigen und nicht über diese Sachen sprechen. Dann könnte man sagen, okay, wir haben irgendwie Zahlen und Studien und offensichtlich passiert sexualisierte Gewalt häufiger, als wir drüber sprechen und das ist irgendwie so tabuisiert und so. Aber in dem Moment, wo ganz viele sagen, ja, okay, mir ist das auch passiert, dann zu sagen, naja, ihr macht euch halt irgendwie klein und schwach und so, das finde ich echt ein bisschen schräg.
Herr Welzer, was sagen Sie dazu? Sehen Sie diesen Zusammenhang von einer passiven Rolle, in die sich Frauen wieder drängen, dadurch, dass sie so betonen, dass Männer die Handelnden sind, diejenigen, die übergriffig sind?
Nee, ich würde da völlig zustimmen. An der Stelle, wo Sie sich artikulieren, verlassen Sie exakt diese Rolle.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt gucken, und zwar auf die Rechten, die gerade ja sehr aktiv einen Anti-Opfer-Diskurs führen und sich gleichzeitig aber ja selber als Opfer sehen, zum Beispiel als Opfer von unterdrückter Meinungsfreiheit. Das klingt paradox. Was sagt uns das über das Opferphänomen, Herr Welzer?
Naja, das sagt etwas darüber aus, dass die Opferrolle sich verändert hat und dass die Opferrolle in politischen Auseinandersetzungen ein Mittel sein kann, eigene Interessen durchzusetzen. Also gerade bei dieser rhetorischen Figur, wir sind Opfer von unterdrückter Meinungsfreiheit, ja, oder wir sind Opfer von linksversiffter Debattenkultur oder was da alles so kommt, das sagt man natürlich, um Ansprüche anzumelden. An der Stelle, wo man jetzt angeblich unterdrückt worden ist in seiner Meinung oder wo dann ein Verlag, wie jetzt in dem Telkamp-Fall, irgendwie Stellung dazu bezieht, dass ein Autor aus diesem Verlag offensichtlich politisch problematische Dinge von sich gegeben hat. Da kommt dann sofort, der wird jetzt zum Opfer von Meinungsterror. Und da sieht man, dass das eine Figur ist, die man aus politischen Gründen in Einsatz bringen kann und dass das ganz gut funktioniert.
Sie betonen, dass diese Opferrolle instrumentalisiert wird im politischen Diskurs. Daran schließt sich ja die Frage an, wer darf eigentlich Opfer sein, beziehungsweise wer hat die Deutungshoheit darüber, wer ein Recht auf Opferdasein hat. Frau Stokowski, was sagen Sie dazu? Was ist Ihr Ansatz?
Ich würde gerade sagen, bei den Rechten sieht man, wie schlecht es häufig funktioniert. Also wenn zum Beispiel die AfD behauptet, die Medien würden nicht richtig mit ihren Vertretern reden, und man dann aber sieht, dass die haufenweise Medienanfragen abblocken und nicht mit Journalisten sprechen wollen, Kamerateams nicht an sich ranlassen und so. Da wird halt eine Rolle gespielt. So, ja, wir sind die Gemobbten oder irgendwie von Medien Unterdrückten. Aber es gibt eben auch dieses Abblocken. Und da muss man sagen, okay, vielleicht habt ihr einen sehr, sehr speziellen Umgang, den andere nicht haben. Und dann kommt halt vielleicht sowas dabei raus. Also ich würde sagen, es ist nicht unbedingt eine erfolgreiche Strategie, weil oft sieht man einfach, dass es widersprüchlich ist.
Aber man kann sich da, glaube ich, relativ schnell darauf einigen, dass rechte Themen und Begrifflichkeiten in den politischen Diskurs eingewandert sind.
Ja.
Ja? Also nicht umsonst diskutieren wir gerade darüber. Das ist ja selber schon ein Zeichen dafür, dass da eine gewisse Aufmerksamkeit erreicht worden ist und dass das genau über diese Strategien funktioniert hat.
Wenn wir mal so ein bisschen in die Zukunft schauen und jetzt auch vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade besprochen haben, über die Rechte und ihre Instrumentalisierung dieses Opferbegriffs und den Anti-Opfer-Diskurs, Steht zu befürchten, dass der Opferbegriff erodiert, also dass sozusagen das Opferdasein eigentlich komplett stigmatisiert wird und damit unfruchtbar ist für einen weiteren Diskurs?
Also wenn ich was sagen darf, es kommt auch da darauf an, welche Opfer in die Aufmerksamkeit treten. Also ich meine, wir haben im Moment in globaler Perspektive Kriegsopfer in sehr großer Zahl. Wir haben Opfer von Flucht, von Vertreibungsprozessen und so weiter und so weiter. Und die spielen eine vergleichsweise geringe Rolle im politischen Diskurs, während Menschen, die in dem sichtbaren Spektrum der politischen Aufmerksamkeit mit der Opferrolle gelegentlich auch punkten können, wie eben bei dem Beispiel der Neurechten. Also da gibt es ja auch durchaus nicht eine einheitliche Wahrnehmung, wer jetzt irgendwie warum Opfer ist und sich deshalb legitimerweise artikulieren kann. Also es gibt große Zahlen von Opfern, die werden vollständig ignoriert.
Frau Stokowski?
Ja, also ich würde sagen, es kann schon passieren, dass sich Leute an bestimmte Arten von Diskursen sozusagen gewöhnen und das nicht mehr hören wollen. Also zum Beispiel die MeToo-Debatte hält sich jetzt schon sehr lange, aber mal gucken, wie lange noch. Und es wird schon noch der Punkt erreicht werden, wo Leute sagen, boah, nee, bitte nicht mehr. Aber davon werden die Probleme ja nicht unbedingt weniger. Also wir wissen weiterhin, es wird jede dritte Frau in der EU wird ab ihrem 15. Lebensjahr Opfer von sexualisierter oder körperlicher Gewalt. Und wenn Leute keinen Bock mehr haben, das in den Nachrichten zu hören, dass das so ist, weil es jetzt schon irgendwie ein halbes Jahr lang in den Nachrichten ist, dann wird das wahrscheinlich weiterhin trotzdem so sein.
Und wenn wir das jetzt mal aufnehmen und überlegen, was macht das mit unserem Verständnis von Menschsein? Also wenn wir es anthropologisch versuchen zu fassen, vielleicht auch so als Ausblick am Ende dieses Gesprächs. Lange Zeit ist der Mensch ja wahrgenommen worden als souveränes, als autonomes Subjekt, vor allem nach der Aufklärung. Könnte es sein, dass wir jetzt so eine andere Facette des Menschen betonen? Also Mensch, der nicht mehr hauptsächlich durch das definiert wird, was er tut, sondern auch darüber, dass er sozusagen darüber spricht, was er erleidet, was ihm geschehen ist. Könnte das vielleicht ein vollendeteres anthropologisches Bild sein? Was denken Sie?
Das sind ja sehr zeitspezifische und kulturspezifische Formen der Identitätsbildung oder eben auch der möglichen Instrumentalisierung. Das kann man nicht anthropologisieren. Also das genauso wenig, wie man Geschlechterrollen anthropologisieren kann oder bestimmte Verhaltensweisen oder so. Die entwickeln sich historisch, die verändern sich historisch. Sie verändern sich deswegen, weil es politische Durchsetzungsprozesse veränderter Sichtweisen gibt und so weiter und so weiter.
Ich würde sagen, wir müssen es bei jedem Menschenbild mit dazu denken. Und es ist immer ein unvollständiges Selbstbild, wenn man sozusagen nur Aktivität oder nur die Dinge, die man selbst tut, irgendwie mit da reinrechnet und Passivität nicht dazu zählt. Also alles, was wir erleben, hat damit zu tun, dass wir immer beides sind, immer Subjekt und Objekt sind. Und wenn eine Gesellschaft so eingerichtet ist, dass sie zu Leuten, die Dinge erleben oder Opfer von etwas werden, neigt eher zu sagen, reiß dich mal zusammen, es wird schon alles gut, dann tut ihr das, glaube ich, sehr gut, eine höhere Sichtbarkeit von Opfern, von Gewalt oder unterschiedlichen Fällen zu haben, damit einem eben klar wird, dass es nicht irgendwelche Freaks sind, denen verrückte Sachen passieren, sondern dass es Leute sind, mit denen wir zusammenleben und die da wahrscheinlich dann auch wieder rauskommen, aber eben sich auch eingestehen, dass ihnen dann mal was passiert ist.
Ich würde gerne mit Ihnen beiden noch weiter diskutieren. Leider ist die Zeit abgelaufen. Vielen Dank für diese Diskussion. Das war Margarete Stokowski, Autorin und Spiegel Online-Kolumnistin und Harald Welzer, Soziologe und Sozialpsychologe und Direktor von Futur 2 Stiftung Zukunftsfähigkeit. Vielen Dank für das Gespräch.
Dankeschön.
Und Dankeschön.